NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Juli 1944. Das Attentat auf Adolf Hitler.
Die Fakten sind schnell erzählt, jeder kennt sie.
Mordanschlag gegen den Führer. Der Führer unverletzt.
Jeder kennt den Namen des Mannes, der den Sprengsatz in Hitlers Nähe gebracht hat. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Offizier im Generalstab der Wehrmacht.
Ich wusste, dass er das machen sollte, das Attentat habe ich ihn immer bewundert.
Einer der Mitwisser, Philipp Freiherr von Böselager.
Er war der Einzige, der den Schneid hatte, den Hitler umzubringen. Alle anderen, die an Hitler rankamen in der damaligen Zeit, waren zu feige oder sie waren Nazis.
Wir wissen heute, dass Hunderte eingeweiht waren in den Plan. Hitler ahnt es, als er sich im Radio meldet, gut 12 Stunden nach dem Anschlag.
Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden.
Das Sterben geht weiter, das die Offiziere an diesem Tag beenden wollten. Henning von Tresco zum Beispiel, der schon im März 1943 eine Bombe in Hitlers Flugzeug geschmuggelt hat.
Als ich einmal etwas wieder gezweifelt habe, ob überhaupt noch ein Attentat Zweck hätte, weil es war klar, dass der Krieg verloren war, da sagte mir der Tresco, Böselager, denken Sie dran, 16.000 Menschen werden täglich umgebracht. Nicht fallen im Krieg, sondern werden von den Nazis umgebracht in Polen. Und das war der Grund, überhaupt das Attentat am Schluss durchzuführen. Es ging nur darum, die Verbrechen zu stoppen.
Bis heute zweifeln manche an diesen Motiven. Die Verschwörer hatten damit gerechnet und die Verschwörerinnen auch, wie Freier von Moltke.
Einige in dem Kreis sagten, wenn wir einen Umsturz machen, ehe Deutschland wirklich geschlagen ist von den Alliierten.
London ist ebenfalls von einer Kriegspsychose ergriffen.
Dann werden diese Kräfte hetzen und sagen, ja, wenn wir weitergekämpft hätten, dann wäre alles gut gegangen und Hitler hätte den Krieg gewonnen. Das darf nicht passieren.
Trotzdem planen sie schon Hitlers Tod, als der noch seine Siege feiert.
Nur die besten Soldaten der Welt werden auch mit diesen ungeheuren Schwierigkeiten fertig.
Bis zur Wiedervereinigung Deutschlands gilt der 20. Juli 1944 als
so ziemlich wohl das einzige Datum, das die Deutschen wirklich aufrecht begehen können.
Nur was fangen wir heute damit an? Was bedeutet heute
der Mut, zu sehen, was ist, zu sagen, was sein soll und darauf zu tun, was unsere Pflicht ist?
Der 20. Juli 1944 bleibt der Ruf an die Deutschen, dessen eingedenk zu sein, dass die Freiheit vom Opfer lebt.
Stauffenberg wird wenige Stunden nach dem Anschlag standrechtlich erschossen. Im Hof des Heeresamtes, dem Bendlerblock in Berlin.
Es lebe das heilige Deutschland!
Hier erklang der verpflichtende Ruf unseres Klaus von Stauffenberg. Es lebe unser heiliges Deutschland.
Wer Deutschland nicht liebt,
unser Deutschland.
Deutschland
heilig.
Liebe Freunde.
Stauffenberg gilt deshalb inzwischen auch Nationalisten als Vorbild. Alexander Gauland zum Beispiel von der AfD.
Zu unserer historischen Erinnerung gehören Stauffenberg und Rommel.
Der Mann, der Hitler töten wollte, Stauffenberg, in einem Atemzug mit Hitlers Vorzeigefeldherr Erwin Rommel,
Generalfeldmarschall Rommel bei einer Lagebesprechung im Westen,
der auch 1944 noch lieber auf bessere Zeiten wartet und sich zweideutig verhält.
Das ist genau die Zweideutigkeit,
sagt der Historiker Peter Steinbach,
die Widerstandskämpfer als eine moralische Katastrophe derjenigen deuten, auf die sie eigentlich setzen.
Die Köpfe der AfD pflegen eine eigene Zweideutigkeit. Björn Höcke zum Beispiel, Kopf der AfD in Thüringen, beruft sich auch auf Stauffenberg.
In diesen Zeiten ist Mut eine berechtigte Portion Wut und vor allen Dingen ziviler Ungehorsam die erste Bürgerpflicht. Denn wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Der Versuch, eine Diktatur zu beseitigen, als Vorbild für die Opposition in einer Demokratie. Im Europawahlkampf für die AfD formuliert es der Kandidat Martin Schiller so.
Es sind diese Heiko Maas, diese Schäubles und die Merkels, die sich benehmen wie Despoten.
Und wenig später sagt das Ratsmitglied der Stadt Münster.
Diese Herrschaften die an der Macht klammern. Und es ist völlig egal, ob in Münster, in Hessen oder in Berlin. Diese Machthaber, das sind keine Demokraten, es sind letztendlich Despoten.
Am Ende greift er sogar das Bild eines der bekanntesten Verschwörer vom 20. Juli 1944 auf.
Da haben wir die Chance, diese Entwicklung in die Speichen zu greifen. Der Widerstand heißt AfD.
Die Analogie ist gewollt zum Satz von Dietrich Bonhoeffer.
Es reicht nicht, die Opfer unter dem Rat zu verbinden. Man muss dem Rat selbst in die Speichen fallen.
Formuliert im Jahr 1933, als die Nazis beginnen, Juden zu verfolgen.
Das Arbeitszimmer Adolf Hitlers. In hellem Licht steht er am Fenster.
Der Widerstand gegen die Nazis beginnt schon Jahre, bevor Hitler Reichskanzler wird. Anfangs knüppelt die SA seine Gegner nieder, dann lässt Hitler nach und nach die Polizei alle drangsalieren, die gegen ihn sind.
Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.
Der Sozialdemokrat Otto Wels ist der Letzte, der im Reichstag das Wort gegen den Diktator ergreift, im Frühjahr 1933.
Dies ist der Anfang.
8 Wochen vorher ist Hitler an die Macht gekommen.
Der Anfang einer furchtbaren Katastrophe.
Darin sind sich schon im Januar 1933 alle einig, die sich später entscheiden werden zu putschen.
Ich habe einen Allmächtigen keine andere Bitte zu richten, als unsere Zukunft genauso wie in der Vergangenheit zu segnen.
Das größte konspirative Netzwerk ist der sogenannte Kreisauer Kreis um Peter Graf Jorg und seine Frau Marion.
Eine merkwürdige Freundschaft verband sie. Das gemeinsame Interesse und das gemeinsame Denken gegen Hitler.
Es sind vor allem Spitzenjuristen, Ministerialbeamte, Offiziere, die nachdenken über Deutschland.
Wenn man so etwas tut und denkt, muss man dann die Folgen bis zum Ende durchdenken.
Ein Volk, ein Führer, ein Reich, Deutschland!
Noch hoffen sie, einen Krieg verhindern zu können. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer spricht bei einer internationalen Konferenz in Dänemark.
Predigt 1934, Ende August. Dort endet, die Stunde eilt. Die Welt starrt in Waffen und furchtbar schaut das Misstrauen aus allen Augen.
Sein Biograf Eberhard Bethge.
Die Kriegsfanfare kann morgen geblasen werden. Worauf warten wir noch? Wollen wir selbst mitschuldig werden wie nie zuvor?
Bonhoeffer wird erst 5 Jahre später zu den Putschisten stoßen. Sein Schwager weiht ihn ein, Hans von Donani, Referent im Justizministerium.
Es war, dass er durch seine Stellung wirklich wahnsinnig viel Menschen kannte.
So spricht später seine Tochter Barbara über Hans von Donani.
Einflussreiche auch Nazis kannte. Himmler, Keitel, Kaltenbrunner, er kannte all diese Schweine. Die wussten natürlich gar nicht, welches Spiel er spielt.
Schon 1934 beginnt Donani, Beweismaterial zu sammeln, um Adolf Hitler eines Tages verhaften zu können und verurteilen in einem rechtsstaatlichen Prozess.
Alle diese Freunde und auch mein Mann waren Anhänger der Weimarer Republik in dem Sinne, dass sie eine demokratische Verfassung für Deutschland wünschten.
Freya, Gräfin von Moltke.
Und da macht es ihnen Sorgen, dass die Deutschen keine guten Demokraten sind. Die Deutschen hatten nicht die Tradition. Nun dachten sie darüber nach, wie soll man Deutschland aufbauen, sodass aus den Deutschen dann durch Erfahrung und Praxis gute Demokraten werden. Und da war eines ihrer vordersten Gesichtspunkte, dass man das lernt, wenn man die Selbstverwaltung aufbaut, wenn man in kleinen Einheiten die Bürger eines Landes mitentscheiden lässt.
Die Verschwörer des 20. Juli haben einen Plan für die Zeit nach dem Putsch. Aber das entscheidende Mittel fehlt ihnen.
Wie kann man überhaupt ein totalitäres Regime beseitigen? Dazu braucht man Waffen. Und wer hatte Waffen? Doch nur die Armee.
So kommt das Oberkommando der Wehrmacht ins Spiel. Helmut James von Moltke wird dorthin versetzt, in die Abteilung von Konteradmiral Canaris im Bendlerblock.
Das spielte eine große Rolle, dass sie sagten, können wir denn unsere Zukunft gleich mit einem Mord beginnen?
Es war schon klar, dass man den Hitler in seinem Führerhauptquartier nicht überwältigen kann, weil er dort ein Pionierbataillon Wache hat.
Da sagten einige in der Gruppe, das gehört noch zur Vergangenheit. Hitler hat gemordet, den muss man auch beseitigen, so wie er selber gehandelt hat.
Also es wurden alle Möglichkeiten durchgespielt, wie man den Hitler erledigen könnte.
Und mein Mann sagte, nein, das sollte man nicht tun, man kann nicht mit einem Mord anfangen.
Vorher war schon mal diskutiert worden, dass man ihn nur festnehmen und aburteilte. Aber diese Idee hatte man fallen gelassen, weil man sah, dass es utopisch ist.
Solche Sachen sind sehr viel in diesem Kreis besprochen worden.
Und warum Hitler die ersten Attentate übersteht.
Der Reichssender München ist nun hier herausgekommen in den Saal des Bürgerbräukellers.
Auch eines, von dem der Kreisauer Kreis wahrscheinlich vorher gar nichts wusste. Im November 1939, Georg Elsers Bombe im Bürgerbräukeller in München.
Wir sind dem Schicksal unendlich dankbar dafür.
Sie ringen. Sie fragen sich, ob Hitler vielleicht Deutschlands Schicksal ist.
Dass es uns den Führer erhalten hat.
Und im ersten Kriegsjahr entscheidet sich dann auch der Pfarrer für den Tyrannenmord. Der Christ, der Pazifist, Bonhoeffer.
Man muss dem Rat selbst in die Speichen fallen.
Es ist nicht Bonhoeffer, der sich rechtfertigen muss für seine Beteiligung an einem Töten. Die anderen, die sich nicht daran beteiligt haben, die haben sich zu rechtfertigen, wieso sie die 100.000-fachen Morde haben hinlaufen lassen.
Sie meinen es ernst, die Putschisten, heute vor genau 75 Jahren. Es ist ein Kampf für das Gute. Deshalb wird Stauffenbergs Adjutant später sagen, im Schauprozess vor dem Volksgerichtshof.
Nach der Auffassung, die ich von der weltgeschichtlichen Rolle des Führers habe, nämlich, dass er ein großer Verstrecker des Bösen ist.
Dafür wird er noch am selben Tag gehängt, im Gefängnis von Plötzensee. Einer von mehr als 200, die ihren Widerstand mit dem Leben bezahlen. Wie Karl Friedrich Gördeler, Peter Jörg, der Jesuitenpater Alfred Delp, Ulrich Graf Schwerin.
Wesentlich gedacht an die vielen Morde.
Morde?
Im Inland und Ausland.
Sie sind ja ein Schäbiolum!
Nach seiner wunderbaren Errettung sind dem Führer aus allen Teilen des deutschen Volkes unzählige Beweise der Dankbarkeit und Treue zugegangen.
Warum überlebt Hitler diese Sekunden an einem heißen Donnerstag um 12.42 Uhr in seinem Hauptquartier in Ostpreußen? Weil Stauffenberg nur einen von zwei Sprengsätzen in der Aktentasche in die Besprechung schmuggeln kann? Weil jemand die Tasche unter den schweren Tisch buxiert, während Stauffenberg schon wieder unterwegs ist Richtung Berlin, um den Umsturz zu organisieren? Die Operation Walküre, weil die Besprechung an diesem Tag verlegt ist aus dem massiven Bunker in eine Baracke.
Die war mit anderthalb oder zwei Schichten Ziegelstein, vielleicht war die ummauert. Und die Fenster waren offen. Dadurch hat sich der Druck sofort verteilen können.
So deutet es später ein Wachsoldat der Wolfschanze.
Ich selbst bin völlig unverletzt.
Hitler glaubt an Vorsehung.
Ich fasse das als eine Bestätigung des Auftrags der Vorsehung auf. Mein Lebensziel weiter zu verfolgen, so wie ich es bisher getan habe.
Er wird noch zigtausende in den Tod reißen.
Kriegseinsatz der Jugend.
Seine Sekretärin erlebt ihn verändert.
Er hat sich richtig hineingesteigert in eine fast euphorische Stimmung und hat also sich bestätigt gefühlt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Er hat den Realitätssinn verloren.
75 Jahre sind vergangen seit diesem Aufstand, zu dem sich Hunderte durchgerungen hatten. Jeder für sich, fragend, zweifelnd, hoffend.
Diese Art des einzelnen Menschen, sich, weil er es für richtig hält, für etwas einzusetzen, wenn die vollkommen ausstirbt, dann ist das Menschengeschlecht arm dran. Und diese Bedeutung hat der Widerstand.
Es war der Widerstand im Gehorsam gegen das eigene Gewissen. Ein Gewissen allerdings, und das übersehen heute viele, das nicht den eigenen Regeln folgt. Die Männer des 20. Juli glaubten an eine höhere Gerechtigkeit, der sie genauso unterworfen waren wie der Mann, den sie töten wollten.
Bonhoeffer abends sitzt er bei Donani und Donani fragt ihn, da steht doch in der Bergbrüche, wer das Schwert nimmt, wird das Schwert umkommen. Wie ist denn das mit uns? Wir nehmen das Schwert jetzt. Und Dietrichs Antwort heißt, ja, das Wort gilt. Wer das Schwert nimmt, wird das Schwert umkommen. Aber genau der Menschen, die dieses Wort auf sich nehmen, der bedarf es jetzt.
Im Zeitzeichen erinnerte Uwe Schulz an das Attentat auf Adolf Hitler, das am 20. Juli 1944 verübt wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.